Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Oktober 1991.
Der heutige Tag ist Dienstag, der 22.10.1991. Die folgende Sendung, das RDL-Tagesinfo, soll 60 Minuten Sendezeit umfassen, auf 102,3 MHz ausgestrahlt werden und wurde von 2 Redaktionsmitgliedern erstellt. Es bezieht 16 Gesprächspartner und Partnerinnen mit ein und behandelt dabei 10 verschiedene Themen. Nach deren Behandlung sind einige Veranstaltungshinweise vorgesehen, davor die Begrüßung der Zuhörenden, normalerweise mit herzlich willkommen, und einen Überblick über die Themen. Das jetzt.
Kurzmeldungen.
Zum Flugplatz in Laar, zur Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben und zu südafrikanischen Wirtschaftsexperten.
Bericht 1.
Zu einer Pressekonferenz in Sachen Wohnungsnot. Brisant hierbei das gemeinsame Auftreten von UASTA, SUSI und Studentenwerk.
Bericht 2.
Zur Übergabe von Einwendungen gegen die Giftmüllverbrennungsanlage in Kehl. Beeindruckend hierbei die Zahl 70.000 begründete Einwendungen gegen die geplante Anlage.
Kommentar 1.
Zu den Wahlen am Wochenende in der Schweiz. Es spricht Chaco von der Wochenzeitung in Zürich.
Kommentar 2.
Zu den Wahlen am Wochenende in der Türkei. Es spricht Mustafa von der Türkei-Kurdistan-Gruppe Freiburg.
Nachtrag.
Zu den Kulturgesprächen am Sonntag in der E-Werkhalle. Eine Fortsetzung der gestrigen Diskussion im Info.
Einblicke.
In das Buch Auferstanden aus Ruin des Nürnberger Journalisten Bernd Ziegler. Er beobachtet darin den Rechtsextremismus in der DDR.
Einschätzungen.
Zu den vergangenen Tagen der Ökomedia über Ökologie, Trikont und deren Thematisierung im Film. Und schließlich Anrufe hier im Studio über die 0761 31 028. Die Studionummer 0761 31 028. Zur ersten Kurzmeldung. Der Laarer Flugplatz. Nicht aus jedem militärischen Dreck ist automatisch durch zivile Neunutzung, auch Konversion genannt, eine gute Sache zu machen. Beispiel der Militärflughafen der Kanadier in Laar. Über ein Jahrzehnt Aktionen, Blockaden und Demonstrationen gegen das militärische Zentrum zwischen dem Schutter Lindenberg und der Autobahn könnten demnächst in eine neue zivile Phase gehen. Der Flugplatz soll nämlich zu einem zivilen Großraumflugplatz umfunktioniert werden. Der Arbeitskreis Laarer Flugplatz, in dem sich verschiedene BIs zusammengeschlossen haben, lehnt diese ökologische Wahnsinnsprojektion jetzt auch entschieden ab. In einer gemeinsamen Erklärung mit dem BUND stellen sie fest, dass dadurch direkt nur der Schadstoffausstoß erhöht würde, Ozonbelastung im Sommer und Ozonloch in der Atmosphäre langfristig weiter verstärkt würden. Verkehrstechnisch müsste dazu die Autobahn 6-spurig ausgebaut werden, die Bahntrasse 4-gleisig gestaltet werden und neue Gewerbe- bzw. Industrieansiedlungen wären die sichere Folge. Deswegen kommt der Arbeitskreis Laarer Flugplatz und der BUND zu folgendem Schluss. Das Oberrheingebiet ist bereits verkehrsmäßig optimal erschlossen. 2 Flughäfen auf elsässischer Seite reichen aus. Unsere Region wird auch ohne zusätzlichen Großflughafen eine günstige Entwicklung im Rahmen der EG vorhergesagt. Eine Steigerung der Lebensqualität kann durch zivile Umwelt- und sozialverträgliche Projekte erreicht werden. Wir wollen unseren Kindern eine lebenswerte Welt übergeben. Das Kürzel DGHS verrät kaum mehr als der ausgeschriebene Name. Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben. Am kommenden Samstag wird jedenfalls deren Präsident Hans-Henning Adroth einen Vortrag zum Thema Sterbehilfe in der Gegenwart halten. Was er genau erzählen wird am Samstagmittag in der Alten Universität, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Dass er dabei kaum auf die sogenannte Sterbehilfe auch in der Vergangenheit eingehen wird, dürfte allerdings jetzt schon feststehen. Was nämlich so human klingt, knüpft in Gedanken vielfach an Euthanasievorstellungen des deutschen Faschismus an. Vom Recht auf Sterben ist hier oft nur ein kurzer Schritt zum Verlust des Rechtes auf Leben. Dann namentlich, wenn dieses als unwert beurteilt wird. Der Lieblingsphilosoph aller Humansterbler, der Australier Singer und seine bundesdeutschen Wasserträger vertreten inzwischen ganz offen, dass es doch humanes Leben, etwa das von Behinderten, kaum gebe. Dass dies weit weniger erfreulich und deshalb wertloser sei als zum Beispiel dies von Haustieren. Warum, so diese Philosophie weiter, sollte man diesen Menschen das inhumane Leben nicht ersparen, gerade dann, wenn sie geistig nicht in der Lage seien, diese Inhumanität zu erkennen. Die Gesellschaft für humanes Sterben am Samstag um 15 Uhr in der Alten Universität in der Bertholdstraße in Freiburg. Sie sollten bei Ihrem Vortrag vielleicht nicht allein gelassen werden. Samstag, 15 Uhr, Alte Uni in der Bertholdstraße. Was sich nicht alles wandelt in diesen Zeiten, etwa das Arnold-Bergstresser-Institut hier in Freiburg, fast vom Saulus zum Paulus der Apartheid jetzt gewandelt. Vor 5 Jahren noch hatten sie härtere Auseinandersetzungen mit der Freiburger Südafrika-Gruppe anlässlich der Ladung der rassistischen deutsch-südafrikanischen Gesellschaft. Als sie nun 6 Wirtschaftsexperten aus Südafrika zum 3-tägigen Symposium nach Freiburg luden, schwante uns und auch der Südafrika-Gruppe Übles, doch falsch geschwant. Die Gäste entsprechen ganz dem aufgeklärten Come-Together-Klischee unserer Tage. Der Leiter des Freiburger Arnold-Bergstresser-Instituts, Weiland, erklärte stolz die Herkunft seiner neuen afrikanischen Freunde.
Es handelt sich um 6 Leute, die gehören zur Economic Delegation of the ANC, also von der Economic Department of the ANC. Mhm. Das ist also die Wirtschaftsabteilung sozusagen, die offizielle Wirtschaftsabteilung des ANC. Die haben alle gewerkschaftlichen und so weiter da sozusagen ihren Weg durchgemacht.
Ja. Und nicht nur das, sogar eine Frau ist dabei, eine Dozentin aus den Reihen der UNSAS. Was immer der brennende Dornbusch für das Bergstresser-Institut gewesen sein mag, das ist nicht mehr auszumachen. Wer zu verkünden hat und wer zu vernehmen, bleibt aber fast so klar wie Weiland bei Paulus. Die Vorträge werden wohl durchgängig nur von Deutschen gehalten. Die Gäste diskutieren dann anschließend mit. Gestern ging es um die neueren Entwicklungen und die wirtschaftlich schwierige Lage in Südafrika. Heute um den Vergleich zu Lateinamerika und Südostasien, inklusive Besuchen bei Freiburger Betrieben. Und morgen soll dann der große historische Vergleich Deutschland nach dem Krieg, Südafrika nach der Apartheid gezogen werden. Andere Themen, wie etwa die aktuelle Bemühung um eine Solidaritätsaktion an die Apartheidstadt als Unterstützung Südafrikas durch Freiburg, sind dem Bergstresser-Institut wohl bekannt. Hier aber kein Thema wert.
Das ist mir bekannt. Wir haben jetzt in diesem Zusammenhang keinen Kontakt dazu.
Es geht einfach auch nach der prognostizierten Befreiung des südafrikanischen Regimes von der Apartheid, um die Parallele zu Deutschland nochmal zu ziehen, wohl einfach um gute wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und wenn da mit dem ANC genauso gut ins Geschäft zu kommen ist, warum nicht? Wir werden wohl noch weiter über das Treffen, aber auch über den wirklichen Stand der Apartheid in Südafrika zu berichten haben.
Notunterkunft für Studierende in der Alten Universität überfüllt. Zimmer für Student zu vermieten in Wiel am Kaiserstuhl. Kaltmiete 530 D-Mark. 2-Zimmerwohnung in Bottingen für Studenten. Kaltmiete 800 D-Mark. So und ähnlich sehen die Wohnungsangebote aus, die das Studentenwerk Freiburg erhält und an Studierende weitergeben kann.
Ja, es ist schwierig wie in jedem Jahr beim Beginn des Wintersemesters.
Soweit heute der Geschäftsführer des Studentenwerks, Hans-Joachim Müller-Klute, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz des Studentenwerks und des UASTERs der Universität Freiburg. Es geht mal wieder um den Dauerbrenner zu jedem Semesterbeginn in Freiburg. Es fehlt an Wohnraum für Studierende. Studierende können in Freiburg nicht ihrem Studium aufnehmen, weil schlichtweg keine Behausung für sie zu finden ist. Gegenwärtig übernachten immer noch viele in dem Notaufnahmelager in der Alten Universität. Diese Nacht waren es 35. Insgesamt zählte das Studentenwerk seit September diesen Jahres insgesamt über 700 Übernachtungen in der Notaufnahme in der Alten Universität. Ergänzt wurde heute Vormittag auf der Pressekonferenz die Lageschilderung von eben Studierenden, die zurzeit auf Zimmersuche sind.
Also 440 sollte es kosten, kalt. Das war schon für die Wohnung angemessen eigentlich. Aber dann kommt halt hier erst einmal 2 Monatsmietenkaution und 2 Monatsmietenvermittlungsgebühr. Da ist man erst gerade nochmal 1600 Mark los, dann oder fast 2000. Und wo man die dann hernehmen soll, das ist die andere Frage.
1000 neue Wohneinheiten für Studierende, das wollte das Studentenwerk eigentlich innerhalb des nächsten Jahres schaffen. Wie es damit aussieht, dazu nochmal Studentenwerksgeschäftsführer Müller-Klute.
1000 Zimmer sind das Ziel, wie es die Landesregierung formuliert hat. Bis dahin ist ein weiter Weg. Im Moment haben wir von diesen 1000 Zimmern 128 im ehemaligen französischen Hospital an der Engelberger Straße. Der Weg zu 1000 ist also noch weit. Wir stecken mit den Verhandlungen beim Bund in einer Sackgasse, weil die Forderungen des Bundes so hoch liegen, dass sie unbezahlbar sind. Im Ergebnis bedeutet es Zimmermieten über 500 Mark. Und deshalb müssen wir versuchen, dass der Bund stärkere Rabatte gibt für den sozialen und den studentischen Wohnungsbau, dass er aber auch die Schätzwerte realistisch ansetzt. Er geht im Moment im Stühlinger von 600 Mark pro Quadratmeter für den Boden und für die Gebäude, die da zur Debatte stehen, überwiegend aus dem letzten Jahrhundert, von 9,2 Millionen Schätzwert aus. Und das dürfte nicht realistisch sein.
Realistisch ist ein Bodenpreis von 600 D-Mark pro Quadratmeter sicherlich nicht für Studierende ohne dicken Geldbeutel, für Familien mit Kindern, für Alleinerziehende, für alte Leute, kurz für alle die Freiburger und Freiburgerinnen, deren Einkommensverhältnisse es nicht zulassen, sich eigenen Wohnraum zu kaufen oder Mieten von 20 D-Mark aufwärts und pro Quadratmeter zu zahlen. Realistisch allerdings erscheint ein Grundstückspreis von 600 D-Mark pro Quadratmeter durchaus, wenn das Motiv Grundstücksspekulation zugrunde gelegt wird. Bieten sich in derart realistischer Sichtweise die frei werdenden Grundstücke der französischen Armee nicht geradezu an für ein gutes Geschäft seitens der Bundesregierung? Offensichtlich ja. Nicht anders lässt es sich erklären, dass bei der Schätzung der Grundstückspreise der ehemaligen Kreispflegeanstalt in der Eschonsstraße und demnächst auch der Bonbon-Kaserne der Bund neutrale Gutachter zur Grundstückspreisschätzung ablehnt und nur seine im eigenen Auftrag bestellten akzeptiert. Vorgeschoben erscheint demnach auch das Zugeständnis des Bundes, dem Studentenwerk das Grundstück und die daraufstehenden Gebäude zu einem 50-prozentigen Preisnachlass zu überlassen, damit das Studentenwerk Wohnraum für Studierende schaffen könne. Im Grunde, so wurde heute auf der Pressekonferenz vermutet, hat der Bund die Preise so nach oben geschraubt, dass es dem Studentenwerk wie auch der Stadt Freiburg unmöglich wird, diese zu erwerben, selbst bei einer Reduktion um 50%. Die dahinterstehende Absicht, das Studentenwerk und die Stadt ist finanziell nicht in der Lage zu kaufen, die Grundstücke stehen also über kurz oder lang dem freien Grundstücksspekulationsmarkt zur Verfügung und verheißen eine entsprechend große Gewinnspanne für den Bund. Noch allerdings hoffen Studentenwerk gemeinsam mit UASTA der Universität darauf, den Bund mittels Gesprächen und Verhandlungen zur besseren Einsicht zu bewegen. Eine realistische Perspektive? Den Vertreter des UASTAs, Armin Oertel, daraufhin befragt, ob er sich auch nur als solider Verhandlungspartner des Bundes auf dessen Rechenspielchen, was kostet ein Quadratmeter, einlassen möchte oder nicht auch andere Schritte erwägt, es zum Beispiel für angesagt empfindet, Forderungen zu stellen, wie die Überlassung der frei werdenden französischen Liegenschaften zum symbolischen Preis für eine Mark pro Quadratmeter. Der Aster meinte daraufhin Folgendes.
Das Problem von unserer Seite liegt nicht viel weit auseinander zu dem, was wie hier das Studentenwerk agiert, dass wir sagen, also einfach radikale Forderungen zu stellen, ist einfach unrealistisch. Also wir können das machen und wir können das auch versuchen in die Presse zu kriegen, aber das nützt uns gar nichts, weil dadurch entsteht kein Wohnraum. Und wir haben halt ganz klar gesagt, und das war ja unsere studentische Initiative auch, die also auch vom UAS damit ausgegangen ist und angekurbelt worden ist, eben sich um das Bonbon-Gelände zu kümmern und hier einfach zu sagen, wir haben hier, und ich meine, das Konzept steht, ne? Also das Konzept von Susi steht und daran sind wir beteiligt und wir halten das auch für realistisch, dass es umgesetzt werden kann und wo wir einfach sagen, in dem Moment jetzt einfach nur zu fordern, gebt uns das, hat keinen Sinn, weil die geben uns das nicht und so blöde sind wir eigentlich dann inzwischen auch nicht mehr.
Realistisch sein, nicht blöde sein, aber die Möglichkeiten, die vorhanden wären, verschlafen? Eine Situation wie die momentane hat es in den letzten 5 Jahren meiner Ansicht nach in Freiburg nicht gegeben. Einerseits ein dringender Bedarf an Wohnungen, der von allen Seiten der Bevölkerung geäußert wird, der sich auch in der langen Liste der Wohnungssuchenden äußert und der gleichzeitig eine unsagbare Preistreiberei bei Mieten in der Stadt hervorgerufen hat. Auf der anderen Seite frei werdende Wohnhäuser, frei werdendes Gelände durch die französischen Liegenschaften, das demnächst dann leer stehen wird und vielleicht von einem Zaun umzäunt und von der Bundeswehr bewacht werden wird. Eine Stadt, die beteuert, sie hätte ja den besten Willen, aber leider würde der Bund nicht entsprechende Preise machen, sodass sie nicht in der Lage sei, die Grundstücke zu kaufen und entsprechende Sozialwohnungen zu kaufen. Gleiche Argumente auch vom Studentenwerk. Wäre das nicht die Chance einer Bewegung von Studierenden, von Wohnungssuchenden, von Alleinerziehenden, von Kulturschaffenden, um zu sagen, nun, die Gebäude sind vorhanden, die Zustimmung ist offensichtlich von allen Seiten auch der Stadtverwaltung vorhanden, wir könnten uns die Gebäude auch nehmen. Auf eine derart realistisch oder auch nicht Perspektive angesprochen, nochmals der UASTA, diesmal vertreten durch Gudrun Schnabel.
Und ich glaube, für uns ist der Punkt einfach da einzusetzen, wo wir ganz konkret auch wissen, dass wir Leute ziehen, nämlich wenn es wirklich um die Vauban-Kasernengelände geht und dass dann da natürlich, man versprechen kann man nichts, aber dass dann da das ganz anders aussehen wird, das ist eins, was hundertprozentig sicher ist. Nur zum jetzigen Zeitpunkt ist das auch für uns viel zu früh. Wir können informieren, wir können solche Diskussionsveranstaltungen anbieten, wir können praktisch Stimmung entwickeln, aber dass das sich erstens nicht nach außen sofort zeigt, das eins, und dass das sich zum zweiten dann nicht von einem Tag auf den anderen umsetzen lässt, sondern dass das auch was ist, was wachsen muss, das ist das andere.
Bleibt an dieser Stelle nur zu hoffen, dass die Grundstücksspekulationserfolge des Bundes nicht schneller wachsen als die Bewegung der Wohnungssuchenden und der Studierenden, die dann die Vauban-Kaserne irgendwann wirklich bewohnen kann.
Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Oktober 1991.
Weltlich wie geistlicher Rastplatz, Umschlagstelle und Refugium war er einst, der Basler Hof zu Freiburg, der Ort, wo die Gesandten des Baslers Domkapitels in der Diaspora weilten und einen sicheren Unterschlupf denen gaben, die etwa zu Verhandlungen und Disputationen ins bischöfliche Straßburg mussten. Doch jetzt, da das Haus in der Kaiser-Josefs-Straße dem kirchlichen Basler Dienst enthoben und ganz dem weltlichen Schaffen eines Regierungspräsidenten unterworfen ist, gar so, als wäre es kaum mehr als ein Verwaltungs- oder Vorzimmer einer Bierbrauerei, wo kurz nur noch Geschäfte abgewickelt werden, jetzt ist es rar, nur noch von Gästen hier aus Basel oder dort aus Straßburg Reiseziel. Doch heute Mittag waren es zumindest Nachbarn der Straßburger Bürger und Bürgerinnen aus Kehl, die laut als Einlass begehrten. Die Lieder, frech, die diese auf den Lippen trugen, entstammen zwar dem Volkstum, ebenso wie dem Kirchengesangbuch, doch das, was da neu auf die Melodie getextet wurde, zu Mutter Stübele und Geh aus, mein Herz, ließ nur auf einen bösen, freudlosen Wind in der Stadt Kehl schließen. Die Forderung, der keiner widersprach, war einfach und zu Samba-Trommeln formuliert. Eine eindeutige Forderung, der Hintergrund dann aber schon etwas zweideutiger. Sie wollen das nicht, was das baden-württembergische Land für unumgänglich hält, ein Giftmüllofen in Kehl. 70.000 Einwendungen übergaben sie heute dem Regierungspräsidenten und ließen ihrem Unmut dabei freien Lauf.
Der Streik gegen den Giftmüllofen.
Aha. Und Sie haben jetzt 70.000 Einwendungen, wenn ich das richtig verstanden habe?
Ja, das kann schon sein. Das ist richtig, ja.
Was denken Sie, wie werden die hier in Freiburg darauf reagieren?
Wir hoffen, zu unserer Gunst, dass sie Einsicht haben. Und wir sind ja auch unser Leben, unsere Kinder und Enkel. Es ist unmöglich, dass sie weiterleben können.
Wie merken Sie?
Zudem schon unsere Gegend so belastet ist, schon vorbelastet.
Wie merken Sie denn die Belastung bisher schon?
Ja, das merken wir schon. Zum Teil riecht es.
Stinkt.
Ja.
Dass man nachts die Fenster schließen muss.
Ja, dass man nicht schlafen kann. Und bei Tag sogar Kopfschmerzen, Kribbeln und Krabbeln, die Nerven, alles.
Ja. So viel Allergie, ja. Die Augen entzündet.
Ja.
Was denken Sie, wird passieren, wenn der neue Giftmüllofen auch noch
kommt? Dass noch schlimmer wird.
Also doch, wenn es nachher weiter geht, wird die Luft besser.
Nach dem Minister weiß er, wird die Luft besser.
Und das glauben Sie?
Nein. Ja, eben. Nein, glauben Sie es? Ja. Ja, ja, eben. Sind wir nur dumm oder was sind wir?
Die wollen uns verdummen.
Da mögen die Melodien ein bisschen zu alt gewesen sein, das Pathos etwas zu dick aufgetragen, so dick etwa, dass der mitgebrachte Mahnstein mit der Aufschrift Morituri, die Salutant, die Todgeweihten grüßen dich, von 4 Männern in das Regierungspräsidium gewuchtet werden musste. Dennoch so verdummt, dass sie allein auf dem Rechtsweg setzen würden, sind die Kehler Bürgerinitiativen, die inzwischen weit mehr als 1000 Mitglieder zählen, dennoch nicht. Auf die Frage nach dem Nutzen dieser Einwendung sind die Antworten eher skeptisch.
Ja, wir hoffen es halt zumindest. Also, wir müssen das halt nicht untersucht lassen.
Aha. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es ausschlaggebend ist.
Für die Damenrunde vom Anfang zumindest wird dann die Konsequenz klar.
Streiken, Platzbesetzung, der Platzbesetzung,
Platzbesetzung.
Noch und noch.
Auf jeden Fall. So viel in Wiel.
Ja, ja,
das
ja.
Ist auch was
und,
cool. Ja.
Das Regierungspräsidium hat nun vorerst seine juristische Elite 70.000 Einwendungen prüfen zu lassen, während die Kehler und Kehlerinnen sich auf weitere Aktionen vorbereiten können. Wiel schwebte jedenfalls mehrfach durch den Raum des Regierungspräsidiums, dem Basler Hof. Und ob es nun geistig bleiben wird oder ganz weltlich Fleisch annehmen, wird sich eh nicht dort im Basler Hof zu Freiburg entscheiden haben, sondern in den dunklen Wäldern und auf den Feldern um Kehl. Wahlen am Wochenende in der Schweiz. Die Sieger, die rechte Autopartei und die Grünen, die Verlierer, die sogenannten Volksparteien. Ein Kommentar zur Wahl von einem Mitarbeiter der Wochenzeitung in Zürich, kurz WOZ. Sein Name, Jaco Schieser, seine Einschätzung zu den Wahlen jetzt.
Gut, also die Schweizer Presse behandelt ja das Wahlergebnis in der Schweiz insgesamt als Rechtsruck. Ich denke, dass es eine ziemlich undifferenzierte Einschätzung ist. Zum einen kann man feststellen, wenn man die zwei Blöcke aufmacht, linke und grüne Kräfte auf der einen Seite, auf der anderen Seite die bürgerlichen Kräfte, dass es zwischen diesen beiden Blöcken zu keiner Verschiebung gekommen ist. Das heißt, die sind etwa gleich stark geblieben. Von einem Rechtsruck kann man nur insofern sprechen, als die bürgerlichen Parteien CVP und FDP Stimmen an diese Autopartei abgegeben haben. Die Autopartei selbst ist offen gegen die FDP hin, ihr Gründer, ein Herr Dreher, war ursprünglich mal FDP-Mitglied. Auf der Linken ist es so, dass die Grüne Partei 3 Sitze dazu gewonnen hat, netto, und diese 3 Grünen Sitze sind eigentlich Leute, die aus einer sozialistischen oder sozialdemokratischen Tradition kommen, also grün-alternative Leute und nicht grün-grüne Leute. Das vielleicht mal zum Problem des Rechtsrucks. In der Presse, denke ich, würde ich meinen, dass es tatsächlich etwas überschätzt wird oder nur einseitig ausgedrückt wird. Man muss eher von einer Polarisierung sprechen, sowohl auf links-grün hin wie auf diese rechtsextremen Parteien. Insgesamt scheint mir bei diesen ganzen Einschätzungen etwas verloren zu gehen, dass die Stimmbeteiligung nochmal heruntergegangen ist. Man hat 1987 von einem historischen Tief gesprochen, von 46,5% der Stimmen. Jetzt sind es noch 46,2%. Und das scheint mir deutlich zu zeigen, dass dieses Demokratiemodell, wie es in der Schweiz funktioniert, mit dieser Konkordanzdemokratie, massiv in der Krise ist. Ich denke aber, dass für die Bundesratswahlen, die jetzt am 4. Dezember anstehen, noch keine Änderung vorgenommen wird. Das ist zwar in Diskussion, auch bei den Bundesratsparteien insgesamt, dass das mittelfristig zu einem Regierungs-Oppositionsmodell werden könnte. Ich persönlich bin der Meinung, dass die FDP und die CVP eigentlich daran kein Interesse haben könnten. Und zwar deswegen nicht, weil das bedeutet, dass die Sozialdemokratische Partei, die im Moment bei knapp 20% der Wählerstimmen liegt, bei einem Regierungs-Oppositionsmodell eine 35-40% Partei werden wird. Und zwar mit starken linken Kräften durchsetzt. Und das scheint mir nicht sehr wünschbar für die bürgerlichen Parteien zu sein. Und von daher ist es für mich sehr offen, ob dieses Demokratiemodell geändert wird. Auf der einen Seite aufgrund der Krise allerdings geändert werden muss. Zur niedrigen Stimmbeteiligung. Ich denke nicht, dass man die weiterhin sinkende Stimmbeteiligung als Möglichkeit für eine außerparlamentarische Opposition einschätzen kann. Also es war nirgends angekündigt, dass eine Stimmverweigerung eine politische Perspektive für die außerparlamentarische Opposition ist. Außerdem denke ich, dass der Zustand der außerparlamentarischen Opposition mit Ausnahme der, jetzt falle ich raus, der Ökologiebewegung, sind die neuen sozialen Bewegungen im Moment inhaltlich in der Arbeit geschwächt. Also von daher keine Hoffnungen sozusagen über die niedrige Stimmbeteiligung. Im Gegenteil, also wo man wirklich etwas schwarz sehen muss, ist, dass dieser Rechtsruck innerhalb des bürgerlichen Blockes dazu führen wird, dass die staatstragende Partei FDP in Asylfragen, in Drogenfragen und in der Ökologiefrage weit nach rechts gehen wird. Also das hat einen ganz offenen Rand hin zu dieser Autopartei. Und ich denke, die Zeiten für die Linken und für die Grünen und Feministinnen in diesem Lande werden schon härter zum Politik machen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Oktober 1991.
Wahlen am Wochenende auch in der Türkei. Der Gewinner, der konservative Ex-Premier Demirel. Inzwischen heute hat das türkische Kabinett unter Ministerpräsident Yilmaz seinen Rücktritt eingereicht. Ein Kommentar zu diesen Wahlen von Mustafa von der Freiburger Türkei-Kurdistan-Gruppe.
Vorige Woche, Sonntag, wurde in der Türkei gewählt. Diese Wahlen waren nur bürgerliche Parteien beteiligt. Die Linke, die außerparlamentarisch organisiert worden waren, Beispiel die Kommunisten und andere Gruppierungen, waren von dieser Wahl ausgeschlossen. Der konservative, richtige Weg, der früher Gerechtigkeitspartei genannt, führende Süleyman Demirel, hat 27%. Sozialdemokratische Partei hat die Erwartungen nicht erreicht. Die haben nur 20% gekriegt. Demokratische Linke, der berühmte Kemalist Ecevit, hat nur 10,5% gekriegt. Die wichtigste ist das, glaube ich, für die nächste Entwicklung in der Türkei. Die Faschisten und die Fundamentalisten-Bündnis hat schon ungefähr 17% gekriegt. Vor den Wahlen haben die Linke die Wahlen boykottiert. Die haben die Argumente gebracht, zum Beispiel, dass diese Wahlen in der Türkei keine Demokratie, keine Lockerung demokratischen Sinne bringen wird, sondern noch mehr Verschärfungen, weil das wirtschaftliche und politische Krise in der Türkei täglich wächst. Die Möglichkeiten ist zurzeit sieht so aus, dass der richtige Weg, sogenannte Demirel, der assige Putsch entmachtet worden war, wird versuchen, der Özal und seine Ära stürzen, in dem Sinne, dass die neue Verfassung abstimmen lässt, darin, dass Özal fast 7 Jahre noch an der Macht bleibt. Der hat natürlich die Bündnispartner in erster Linie, die Faschisten und die reaktionäre Kräfte. Wie weit mit denen eingehen wird, das ist momentan auch unklar. Die zweite Möglichkeit ist das natürlich mit dem ANAP, die regierende Partei, die auch Demirel entmachtet haben, mit denen zu Bündnis zu gehen. Die andere Möglichkeit ist das natürlich, dass die Ampelkoalition, sogenannte Ampelkoalition, zu bilden mit demokratischen Linke, der auch kemalistisch eingestellt ist und gegen die Kurden ist und auch die Faschisten gemeinsame Bündnis schließt. Die andere ist, dass die Arbeiterbewegung und die kurdische Widerstand werden die in der Zukunft noch stärker in Öffentlichkeit kommen, was der Demirel der richtige Weg, der auch momentan auch mehrere Stimmen bekommen hat, die Wahlversprechen zu halten, weil der auch versprochen hat, das 12. September und mit seinen Gesetzen und seiner Verfassung ändern will. Die andere Möglichkeit, die andere Sachen, die Folter und die demokratische Rechte in der Türkei erweitern will. Natürlich, das wird er nicht einhalten. Und daher ist das die Linke. Für die Linke ist das wichtig, das verstärkt in die Öffentlichkeit zu bringen und auch agitieren. Vor den Wahlen wurde der Militär stark gegen entweder neue Wahlen oder neuer Putsch, die zwei Möglichkeiten geboten, und die Möglichkeit, die neue Wahlen haben die genutzt und die neue Impulse für die Krise zu finden. Aber in der Türkei ist das die Krise, speziell die Wirtschaftskrise, ist ständig, weil das Land sehr westlichen Kapital oder US-Kapital abhängig ist, und daher mit dieser Wahl wird die Probleme innerhalb der Türkei nicht lösen. Das beste Beispiel ist das vor den Wahlen, die nur die Menschen, die 12. September in Öffentlichkeit bringen wollten, die mit Bildern wurden die über 100 Leute allein in Ankara festgenommen, was der 12. September die Menschen gebracht hat. Aber die Polizei hat schon diese gemeldete Aktion von der Menschenrechtsverein Ankara angegriffen und über 100 Menschen festgenommen. Das zeigt, dass das 12. September in der Zukunft weitergehen wird. Das Armee, das Militär und die Geheimdienst weiter aktiv sein wird, dass Demirel mit seinen leeren Versprechen nicht halten kann, weil die Militär fast ganze Macht in der Türkei in der Hände hat. Der hat schon versprochen, dass in Kurdistan Aufnahmezustand aufheben wird. Das ist auch unwahrscheinlich, was momentan auch in Kurdistan die letzte Demonstration wurden schon von Polizei aufgelöst und auch verstärkt die Menschenjagd, speziell die Sondereinheiten machen. Das zeigt uns, dass es auch nicht realisierbar ist. Die andere ist, dass vor den Wahlen hat er auch versprochen, dass jeder Türke, also jeder Mensch in der Türkei lebt, eine Autoschlüssel und eine Hausschlüssel bekommen wird. dass es mit solchen leeren Versprechen versuchen, die Menschen und ihre Ängste und ihre Wünsche missbrauchen. Die andere ist das des Faschisten. Die haben jetzt momentan Möglichkeiten, mit diesen Wahlen noch verstärkt nochmal die Linke zu terrorisieren, wie früher immer noch in unserer Erinnerung ist, die Zivilfaschisten, die Grauen Wölfe, nochmal verstärkt in Öffentlichkeit kommt und die Linke terrorisiert, sogar vielleicht versuchen wird, dass in Kurdistan bestimmte Spaltungen zu erreichen, auch mit Massaker, die jetzt bis jetzt die Militär gemacht hat, in der Zukunft über solche Kanäle laufen lässt, wie die Grauen Wölfe vor dem Putsch. In Marash, in Kurdistan Marash, in Sivas und die anderen Städte versucht haben und gemacht haben, nochmal solche Situationen zu schaffen. Die andere ist das, das ist auch die ANAP-Partei, die bis jetzt von einer Koalition auf die Beine gehalten worden, des Fundamentalisten und Faschisten. Innerhalb des ANAP werden sich spalten und die früher wie bei der Doriol-Partei geschehen, entweder direkt zum Doriol-Partei oder die organisierte, wie von Alparslan Türkisch geführte faschistische Partei oder wie die Fundamentalisten geführte Partei eintreten.
Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Oktober 1991.
Vergangenen Sonntagabend in der alten FEW-Halle im Stühlinger im sogenannten E-Werk. Der Arbeitskreis Alternative Kultur, kurz AAK, hatte geladen zur Diskussion Soziokultur, ein Höhenflug über den Niederungen. Mitdiskutantinnen waren neben dem Publikum Kulturbürgermeister Thomas Landsberg, der Pressesprecher der Landesarbeitsgemeinschaft für soziokulturelle Zentren Baden-Württemberg, Eckhard Holler, und Atay Keller sowie Annette Rommel für den AAK. Die Diskussion bildete den Abschluss eines Gastaufenthalts des AAK im E-Werk. Bekanntlich steht die Gießereihalle dem AAK nach wie vor und nach dem Willen der Stadt auch überhaupt nicht mehr zur Verfügung. Der Diskussionsabend hatte ein kleines, aber heftiges Diskussionsvorspiel. Robert Schad, Vorstandsmitglied des Vereins E-Werk, im Disput mit AAK und Gästen, gruppiert um einen Fleck auf dem Betonfußboden.
Also solange ich hier im E-Werk meine Finger im Vorstand habe, läuft sowas nicht. Und da könnt ihr mir erzählen und sagen, das ist normal. Sowas könnt ihr auf der Straße machen, aber nicht hier
das
drin.
Das ist ein Betonfußboden und kein Parkett mehr.
Es ist vorgesehen gewesen, vor dem Fest, dass wir den Boden total reinigen und dann versiegeln. Und zwar so versiegeln, ja, dass keine Feuchtigkeit reingeht. Aber jetzt muss ich ihn streichen. Jetzt muss ich ihn so schick streichen, mit einem uniformen Lack, dass es wirklich so wird, wie ihr uns das immer vorhaltet, dass es wirklich so schick wird.
Der Konflikt der anschließenden Kulturdiskussion vorweggenommen. Der Arbeitskreis Alternative Kultur als geduldeter Gast mit seinem Programm in der FEW-Halle. Offensichtlich verträgt sich sein Programm, das auch Feste und damit auch einzelne Flecken auf dem Boden mit einschließt, nicht mit den Vorstellungen der Betreiber der FEW-Halle, die diese als sauberen Kulturraum für Ausstellungen konservieren möchten. Dazwischen der Kulturbürgermeister Thomas Landsberg bemüht, dem AAK endgültig mit einer Mitnutzung der FEW-Halle den Mund zu stopfen. Originalton Thomas Landsberg.
Jetzt ist es auch wirklich zu viel. Was dieses Geschrei jetzt hier um diese paar elenden Flecken, ich hätte bald Scheißflecken gesagt, kommt der Sache vielleicht auch näher. Die Reinigung an dem Boden und diese Kleinigkeit da, an der Dreck an den Wänden, das ist doch wirklich eine Geschichte. Da nimmt man Eimer, Pinsel. Ich bin gerne bereit, das mal vorzumachen und eine kleine Stunde Unterricht zu geben. Ne?
Lösung FEW-Halle auch mal mitbenutzt vom AAK ist dem Kulturbürgermeister schon einige Anstrengungen wert. wie sich auch im Laufe des Abends noch erweisen sollte. Immer wieder redete er einer gemeinsamen Nutzung der FEW-Halle das Wort, versuchte dem AAK und dem Publikum seine Idee schmackhaft zu machen nach dem Motto »Halle ist Halle«. Kulturkonzepte, die dahinterstehen, interessieren nur am Rande. Atay Keller vom Arbeitskreis Alternative Kultur regte sich denn nicht zu Unrecht auf darüber, dass das Kulturkonzept Gießereihalle, politische Kulturarbeit, Raum schaffen für nicht etablierte Gruppen zum Auftreten, Experimentieren, Möglichkeiten zu bieten, auch für unterschiedlichste Konzerte unterschiedlichster Gruppen und Richtungen, dass das Kulturkonzept auf Verwaltungsweg offensichtlich schon längst gekippt wurde.
Ist das Ding gestorben? Was ist das hier für ein Projekt? Was ist das für ein Konzept in einem solchen Raum? Ja, mit den Problemen, die wir hier am Anfang hatten, ja, um die sich aber die Stadt dann nicht kümmert, sondern sie sagt, Hauptsache ihr seid hier drin, alles weitere wird sich geben und wir stehen hier mit den Kalaschnikows uns gegenüber und es gibt Verletzte, ja? Jawohl. Ja. Was ist das für ein Konzept in dieser Stadt? Wie wird hier die Kulturpolitik gemacht? Nur noch das Geld. Und also das geht mir echt gegen den Strich, ja.
Und Kulturbürgermeister Thomas Landsberg gibt seine Replik, er fühlt sich herausgefordert.
Ja, wohl mal Sinn, muss ich sagen, dieser Spruch, nur noch das Geld, ne, der entspricht den Realitäten so wenig, dass ich also es gar nicht mehr fassen möchte, ne, dass man sowas Blödes überhaupt noch sagen kann. Wir sind im Moment in einer Situation in der Stadt, und das kann man ja zum x-ten Male herbeten, wo wir für den Haushalt 92, der ja eigentlich schon beschlossen war, einen Betrag von etwa 17 Millionen aus dem verfügbaren Bereich des Verwaltungs- und Finanzhaushalts herausnehmen müssen. Und dieser Haushalt ist im Wesentlichen durch Personalkosten und so weiter vollkommen zu, sodass da die freien, sogenannten freien Bereiche ja so gut wie gar nicht gegeben sind. Also eine äußerst schwierige Operation. Für die Jahre 93, 94 ist erkennbar, dass wir das wahrscheinlich noch steigern müssen und auf etwa 30 Millionen pro Jahr bringen müssen, diese Gelder da rauszuschwitzen. Ja Gott, da kann man sich erheitern oder lachen, aber Leute, geht doch mal rüber in die neuen Bundesländer und guckt doch mal, was da für Probleme noch zu bewältigen sind. Ja, das mag man nicht hören, aber das ist so. Und wir können es doch mit Zahlen belegen.
Kein Argument, das Landsberg nicht hervorzog, um den Zwang der Verhältnisse zu verdeutlichen.
Und jetzt konkret zur Gießereihalle. Und jeder redet ja immer für seinen Bereich, ist ja auch ganz klar, nicht? Und meine Aufgabe ist es nicht nur, einen Bereich im Blickfeld zu haben. Also was ist jetzt mit der Gießereihalle los? Die Gießereihalle, da ist doch die historische Entwicklung auch im Grunde genommen jedermann klar. Es war eine bestimmte Summe im Haushalt vorgesehen, um das Projekt da weiter voranzutreiben und die Spielbedingungen, Betriebsbedingungen da zu verbessern. Dann kam diese Geschichte mit den Schwermetallstäuben und die Stilllegung wegen der damit verbundenen Gefahren und Untersuchungen und so weiter und so weiter. Und jetzt sitzen wir mittlerweile vor Erkenntnissen und Gutachten, die also davon ausgehen, dass man diese ganze Kiste, wenn man sie wirklich umbauen und sanieren und so weiter wollte, mit einem Betrag von 4 bis 6 Millionen ausstatten müsste. Und durch die zeitliche Entwicklung, die sich da natürlich ergeben hat und durch die Tatsache, dass wir jetzt in eine Situation hineingerutscht sind, die halt von finanzieller Anspannung und Engpässen gekennzeichnet ist, ist es doch recht wahrscheinlich, dass es nicht mehr gelingen wird, solche Beträge locker zu machen, um dieses Ding zu sanieren. Ganz abgesehen jetzt von den baurechtlichen Fragen, die ja noch dazukommen, wonach uns untersagt ist, da überhaupt den gewünschten Betrieb zu unterhalten.
Monetaristische Politik wurde Landsberg aus dem Publikum vorgeworfen. Wohl eher kapitalinteressengeleitete Politik. 6 Millionen stehen nach Landsberg für die Gießereihalle nicht zur Verfügung. 200 Millionen wird die Kultur- und Tagungsstätte kosten. Kein Problem, auch nicht für Herrn Landsberg. Er musste sich denn auch den Vorwurf des Publikums gefallen lassen, nicht die Interessen von Kulturschaffenden in der Stadt zu vertreten. Das Publikum, einschließlich des Badischen Zeitungskulturteilchefs Herrn Jörder, waren der Meinung, dass ein Kulturbürgermeister sich für vielfältige Kultur in der Stadt stark machen müsste. Konkret, dass für den Arbeitskreis Alternative Kultur eine eigene Halle her muss. 6 Millionen Kosten hin oder her. Denn 6 Millionen sind ein Bruchteil, zum Beispiel der Summe, die für eine Kultur- und Tagungsstätte ohne Probleme bereitgestellt wird. Der Kulturbürgermeister sieht sich aber dennoch weniger seinem Ressort als den finanziellen Vorgaben der Stadtoberen verpflichtet. Er stellt längst Beschlossenes als Ziel dar, für das er jetzt kämpfen möchte. Stichwort FEW-Halle.
Und ich möchte erreichen, dass wir auf einer entsprechenden Basis eine Investition vornehmen können, wo jetzt auch immer, nicht? Ich sage ja, ich kenne kein neues Objekt, nicht, das mir da jetzt ins Blickfeld geriete, wo man etwas machen könnte. Und deswegen ist der Blick auf ein konkret existierendes Objekt gekommen. Und ich bin immer noch der Meinung, trotz allen Ausführungen, die hier gemacht werden, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Halle auch so herzurichten, dass sie den verschiedenen Anforderungen gerecht werden kann. Im Moment ist sie es nicht, das ist eindeutig zu sagen. Aber da gibt es ja Möglichkeiten, so etwas zu machen. Und ich würde das gerne in die Richtung bringen. Ich sehe natürlich auch, dass es inzwischen ungeheuer schwierig geworden ist, weil hier zwei Gruppen mit einem höchst unterschiedlichen Anspruch sich gegenüberstehen. Aber man könnte das Problem vielleicht lösen, wenn man die Zeiten auch so klar einteilt, dass die Gruppen aneinander vorbeikommen. Dass der Streit, den wir jetzt vorhin erlebt haben, sich einmal im Jahr vielleicht abspielen muss, aber nicht jedes Mal nach 4 Wochen oder so.
Plant Landsberg den Kuhhandel mit dem E-Werk-Verein, der ja auch unter finanziellen Problemen leidet? Will er dem E-Werk-Verein Gelder anbieten, die ursprünglich für den Ausbau der Gießereihalle vorgesehen waren, um die FEW-Halle besser auszubauen als Lockmittel für eine partielle Duldung des AHK? Das Publikum jedenfalls empfand eine derartige Lösung als Nulllösung, als eine hergeredete Vereinheitlichung, die es in der Realität nicht gibt. Und auch der AHK schien sich ein wenig von seinen Hoffnungen auf eine Mitbenutzung der FEW-Halle zu lösen. Unter dem Druck der Anwesenden nur heute Abend oder gar unter dem Druck des Flecks auf dem Boden, der zu Anfang zitiert wurde, nochmals Atay Keller.
Außerdem dieses, für mich auch das Vorpreschen im Sommer, ist für mich auch ein Punkt, den verstehe ich bis heute, das verstehe ich bis heute nicht, dass unser Kulturbürgermeister hier in Freiburg der erste war als erster Diener des Staates, der, sagen wir mal, jetzt die Abstriche auch präsentiert hat. Das ist mir unverständlich und ich kann nur sagen, ich denke, dass im Moment die Politik, die Sie fahren, dass das zu einer großen Verunsicherung auch in allen Bereichen führt, wenn man eben dann auf der anderen Seite auch sieht, mit welcher Radikalität und mit welcher Unverfrorenheit die Stadt ganz bestimmte Projekte auch weiter durchzieht.
Je lauter und direkter die Forderungen seitens der Anwesenden nach einer eigenen Halle für den AHK und einer Ausweitung des Kulturbereichs gerade auch für freie Gruppen in Freiburg wurde, desto deutlicher fielen die Antworten des Kulturbürgermeisters aus. Zum Schluss landete er bei dem allzu bekannten, wenn nicht, dann. Wenn nicht FEW-Hallenlösung akzeptiert wird, dann vielleicht AD-AHK mit allem, was dazugehört. Wenn also die Forderung nach einer Halle für die Nutzung ausschließlich durch den AHK bleibt?
Das würde aber, was ich da als Sorge habe, ist natürlich, dass wenn wir jetzt suchen und die Parole ausgeben, wir suchen jetzt das Nachfolgeprojekt, dann wird mehr oder minder fleißig gesucht, wieder über viele Jahre hinweg, nicht, dass uns das Ganze unter den Händen völlig wegrutscht.
Zum Schluss hatte sich der Kulturbürgermeister Thomas Landsberg isoliert. Was bleibt? Eine durchaus nicht ungünstige Situation, Druck zu machen, dass für ein Nutzungskonzept, wie es dem AHK vorschwebt, eine eigene Halle in Freiburg her muss, dass auch über die Gießereihalle nochmals diskutiert werden muss, weil 6 Millionen nicht das Argument dagegen sein können. Und es zeigte sich eine gewisse Gemeinsamkeit unter den Kulturschaffenden dieser Stadt aus unterschiedlichsten Bereichen, vom Theater bis zu freien Gruppen und einer an Freiräumen interessierten Öffentlichkeit, diesen Druck jetzt entfachen zu wollen. Wohlan.
Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Oktober 1991.
Auferstanden aus Ruinen, Rechtsextremismus in der DDR ist der Titel eines dieser Tage bei Tiamat erschienenen Buches. Der Konkretautor und Taz-Mitarbeiter aus Nürnberg, Bernd Ziegler, betreibt hier eine brennend aktuelle Phänomenologie des Rechtsextremismus in der DDR seit und vor allen Dingen vor der sogenannten Wende. Doch gerade die allzu aktuellen Teile sind eher platt. Die Teile, in denen er Personen und Funktionen etwa des ermordeten Neofaschisten Sonntag nachzeichnet, in denen er mit akribischen Nacherzählungen rechtsextremer Überfälle der letzten 20 Jahre versucht zu resümieren, was passiert ist. Wie Zeitungsschnipsel aneinander gepappt, werden sie vielleicht der Primärtugend jedes guten Antifaschisten gerecht, Bescheid zu wissen, was überhaupt gelaufen ist. Allein eine Analyse ersetzen sie nicht. Spannender dann der Nachvollzug von Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und Kleinbürgertugenden in der DDR-Geschichte, oben wie unten. Zum Beispiel die Erinnerung daran, dass die Skin-Szene der DDR nicht erst mit dem Fall der Mauer entstanden ist. Etwa damit die Nationale Aktion Anfang 1990 in der Weichtlingstraße in Berlin-Lichtenberg ein Zentrum errichten konnte und damit so viel internationale Aufmerksamkeit erringen, dazu musste sie auf Strukturen zurückgreifen, die schon Mitte der 80er Jahre entstanden waren. Nur ein Beispiel für die Szene ist auch hier die bekannt gewordenen zu Überfälle 1987 auf die Zionskirche am Prenzlauer Berg in Berlin. Dazu Bernd Ziegler in seinem Buch.
Am 17. Oktober 1987 ist in der HO-Kneipe Sputnik in der Greifswalder Straße der Teufel los. Etwa 80 Jugendliche aus der Skinhead-Szene, darunter auch einige aus West-Berlin, feiern mit Ronny Busse den Beginn seines 10-jährigen Ehrendienstes in der Nationalen Volksarmee. Nach der Feier ziehen etwa 25 von ihnen unter Führung von Busse, der sich selbst Sturmbannführer nennt, los, um rote Punks zu klatschen. Ihr Ziel ist die Zionskirche im Stadtteil Prenzlauer Berg. Auch André Richard, der spätere Mitbegründer der NA, marschiert mit. Die Zionskirche beherbergt nicht nur die oppositionelle Umweltbibliothek. Dort werden nicht nur die kritischen und staatlich verfolgten Umweltblätter herausgegeben, sie ist auch ein beliebter Treffpunkt für Ostberliner Punks. An diesem 17.10. findet dort ein Punkkonzert mit der Westberliner Element of Crime und der Ostberliner Firma statt. Unter Rufen Sieg Heil, Judenschweine oder Juden raus aus deutschen Kirchen und diese Sorte müsste man vergasen, stürmen die Skins kurz vor Ende des Konzerts mit Fahrradketten bewaffnet in die Kirche, zerstören Einrichtungsgegenstände und verletzen einige der Besucher zum Teil schwer. Die Volkspolizei wusste längst Bescheid und war von Beginn an dabei. Sie war präventiv wegen des Konzertes mit 3 Mannschaftswagen und 5 Funkwagen am Ort des Geschehens. Bevor die Skins die Kirchentür mit ihren schweren Stiefeln eintraten, verprügelten sie bereits an der Straßenbahnhaltestelle Passanten. Mit dem Kommando Sammeln beenden die Skins ihre Blitzaktion. Bevor die Polizei eingreift, können die westlichen Rechtsextremisten unbehelligt wieder die Grenze passieren. 2 von ihnen wurden mit Richard den ganzen Tag seit ihrem Grenzübertritt vom Ministerium für Staatssicherheit observiert. Ihre Ostkameraden werden an diesem Tag nicht verhaftet. Die DDR-Medien schweigen den politischen Hintergrund des Überfalls tagelang tot. Es ist nur von Rauditum die Rede, nie von den gerufenen Parolen und der Herkunft der Schläger.
Dieser Überfall mag spektakulär sein, einmalig war er nicht. Gerade Angriffe gegen Ausländer und Ausländerinnen hatten da schon lange Tradition in der DDR.
Übergriffe auf Ausländer waren in der DDR indes schon seit Anfang der 60er Jahre zu verzeichnen. Mit der Aufnahme griechischer Partisanen beendete die DDR ihre ausländerfreie Phase. Vorher konnte latente Ausländerfeindlichkeit sich mangels geeigneter Opfer nicht manifestieren. Chilenen, die nach dem Pinochet-Putsch von der DDR aufgenommen wurden, konnten ihres Lebens nicht froh werden. Ende der 70er Jahre häuften sich Hakenkreuz-Schmierereien an Hauswänden. Anfang der 80er Jahre entwickelte sich in der DDR parallel zur BRD eine subkulturelle Szene aus Punks und Skins. In den Großstädten tauchten zum ersten Mal Skinhead-Gruppierungen auf, die sich aus Fußballfans und sogenannten Nazi-Punks rekrutierten.
Wie denn diese extreme Rechte sich in einem gut kontrollierten Staat etablieren konnte, einem Staat, der sich mit ganzer Kraft dem sozialistischen Internationalismus verschrieben hatte, lässt sich mit Bernd Ziegler nur so erklären. Auch diese Extreme stellte gar keine wirkliche Opposition zum System der DDR dar.
Der oppositionelle Charakter vieler Skins erschöpfte sich darin, dass ihnen das autoritäre System der DDR zu lasch und die DDR für ihr angestrebtes Deutschland zu klein war. Im Nachhinein trauern viele von ihnen der DDR nach. Frank, 17 Jahre arbeitslos, Skinhead in Berlin-Marzahn, einer rechtsextremen Hochburg. Früher hat es das alles nicht gegeben. Klar, das mit Wandlitz und so hätte er, Honecker, nicht machen sollen. Das war nicht in Ordnung. Aber sonst, jeder hätte eine Wohnung gekriegt, die er auch bezahlen konnte. Jeder bekam eine Lehrstelle und jeder hatte seinen Arbeitsplatz. Nee, der Honecker war gar nicht so schlecht.
Doch nicht nur die Orientierung am autoritären Staat macht Ziegler als gemeinsamer Nenner von Regierung und Rechtsextremen aus. In vielen Einzelpunkten hätte man sich durchaus auf ähnliche Positionen verständigen können. Etwa in Sachen Antisemitismus. Nach angeblichem Komplott von jüdischen Ärzten gegen Stalin und dem Tribunal gegen den tschechischen KP-Funktionär Slansky reagierte auch das deutsche ZK in der DDR 1952 mit einem Beschluss zur sogenannten jüdischen Verschwörung.
Großen Wert legte das ZK darin auf die Enthüllungen über die verbrecherische Tätigkeit der zionistischen Organisation. Es sei eine Methode dieser Verbrecher gewesen, wachsame, fortschrittliche Genossen durch die Bezichtigung des Antisemitismus zu diskreditieren. Damit wollte die DDR nicht nur einen klaren Trennungsstrich zwischen Antizionismus und Antisemitismus ziehen, sondern baute auch ideologisch jeglicher Diskussion um ein besonderes Verhältnis der Deutschen, auch der DDR-Deutschen zu Israel vor. Vor der ZK-Erklärung hatte Erich Mielke, damals noch Staatssekretär im Ministerium für Staatssicherheit, eine Überprüfung und Überwachung der Juden angeordnet. In den Personalakten wurden Vermerke Jude oder Halbjude geführt. Nach dem Slansky-Prozess wurden die Büros der jüdischen Gemeinden durchsucht und Akten beschlagnahmt. Mit Paul Merger, einem Mitglied der SED-Politbüros, glaubte die DDR-Staatsführung dann, ihren Slansky gefunden zu haben. Merger wurde im Dezember 1952 als angeblicher zionistischer Agent entlarvt.
10 Jahre später stellt Simon Wiesenthal, Leiter des Wiener Dokumentationszentrums, dann eine Liste mit 39 hochrangigen Mitarbeitern der DDR-Publizistik vor. Gemeinsames Kennzeichen, die nationalsozialistische Vergangenheit. Aufmerksam geworden war er durch deren Veröffentlichung, in denen sie unter anderem Moshe Dayan mit Hitler gleichsetzten oder im Neuen Deutschland 1968 mit »In Prag regiert der Zionismus« titelten. Das war fast wörtlich aus dem Völkischen Beobachter abgeschrieben, nur schrieb der damals »In Prag regiert das Judentum«. Wie tief dieses neue Deutschland notfalls das alte ist, zeigt die Zeitung noch 1991, also dieses Jahr. Als Heim ins Reich Aktion betitelte sie die Evakuierung äthiopischer Juden aus Addis Abeba. Der Moskauer US-Botschafter wurde im Juni noch als konservativer Millionärsjude im neuen Deutschland gekennzeichnet. Und auch mit der großen Völkerfreundschaft war es in der DDR nicht so weit her. Gastarbeiter waren auf die Dauer ungefähr so willkommen wie hier.
Viele wurden ungeachtet ihrer Qualifikation in Lohngruppe 4 für ungelernte Tätigkeiten eingestuft und hatten den Eindruck, an Arbeitsplätzen geschickt zu werden, an denen es schwierig ist, die Normen zu erreichen. Erreichten sie die Norm nicht, liefen sie Gefahr, wieder heimgeschickt zu werden. Die Zahlung einer sogenannten Trennungsentschädigung in Höhe von 4 Mark pro Tag war an die Arbeitsdisziplin gebunden. Bei einer Fehlschicht bekam man nur die Hälfte. Auch Krankheiten zogen Konsequenzen nach sich. Vietnamesen erhielten die Bescheinigung sozialistischer Arbeiter nur, wenn sie 95% Anwesenheit im Unterricht oder am Arbeitsplatz erreichten. Blieben sie unter der Norm, zum Beispiel bei einer längeren andauernden Krankheit, bekamen sie den Schein nicht und durften nach Ablauf des Arbeitsvertrags weder Motorrad noch Nähmaschine mit nach Hause ausführen.
Gerade mit diesen expliziten Darstellungen aus der Geschichte der DDR widerspricht Ziegler auch vehement allen Theorien von sogenannten Modernisierungsverlierern, denen man nur wieder mehr Chancen geben müsste, jetzt, heute. Widerspricht er den sozialtherapeutischen Ansätzen, die per Abenteuerpädagogik den Jugendlichen, den Rechtsradikalen, verlorene Werte und Orientierung wiedergeben möchte. Der Neofaschismus ist ihm vor allem eine Extremvariante des gesellschaftlich Normalen und das hier wie damals auch dort.
Es sind auch die ordentlichen Verhältnisse des Kleinbürgertums mit traditionellen Geschlechtsrollen, Aufstiegsmustern sowie entsprechend hierarchisch strukturierten Gesellschafts- und Weltbild, die den Nährboden des Rechtsextremismus bilden, argumentiert die Aachener Soziologin Irmgard Pinn im Hinblick auf die Bundesrepublik. Für die DDR gilt dies entsprechend. Natürlich haben Denken und Tun dieser Rechtsradikalen letztlich etwas Pathologisches und zugleich im deutschen Spießer- und Kleinbürgertum Verankertes. Der Kleinbürger, wie auch der rechtsradikale Jugendliche, sind in der Regel ordentliche, pünktliche und so weiter Mitbürger, deutsche Eigenschaften eben. Beide haben streng genommen die gleichen Feindbilder. Der Kleinbürger ist weniger ausschließlich und versteckter fixiert. Gemeinsam ist ihnen überdies die dumpfe Lust an der Gemeinschaftlichkeit. Der rechtsradikale Jugendliche, möchte ich behaupten, ist die Verlängerung der Sehnsüchte des Kleinbürgers ins Reich der Realität.
Bernd Sieglers Buch bietet keine Handlungsanweisung. Es zeigt nur phänomenologisch das andere und doch so gleiche Gesicht des hässlichen Deutschen, das die teutonischen Neueuropäer so gerne verdeckt hätten. Aber das ist ja auch schon mal etwas. Das Buch, Auferstanden aus Ruinen, Rechtsextremismus in der DDR, erscheint in der Edition Tiamat, ist von Bernd Sieglergeschichte.